Willkommen zu 21, dem Toximalist Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute mit einer ganz tollen Folge, denn wir haben was zu verkünden oder wir besprechen was. Und zwar mit den Jungs von Pocket. Da darf ich einmal den Tobi begrüßen. Hallo Tobi.
Hallo.
Den David.
Hallo.
Und den Kemal aus der Türkei. Heute haben wir sozusagen drei Länder dabei, oder?
Salam alaikum.
Genau, richtig.
Sehr gut. Aus drei Ländern direkt für euch. Weil jetzt brauche ich natürlich noch die Blockzeit. Die sind allen Ländern gleich, wie ihr wisst. Müsst Wer hat die für mich?
Ja, ich habe sie sonst. 800387.
Wow. Sehr cool.
Die sind schon in den 800.000ern. Krass.
Habt ihr das gefeiert, oder? Den Block.
Nee, den nicht.
Ich feiere nur Palindrome.
Stimmt, ja. Irgendwo muss man ja die Grenze setzen, sonst feiern wir die ganze Zeit.
Ja, die ganze Zeit. Außerdem ist es ja 800.000 ist ja aus der Fiat-Welt. Wir müssten ja irgendwas anderes machen. Wir müssten irgendwie 821.000 oder so. Irgend sowas. Mhm. Naja, okay. So, dann hätten wir das und dann steigen wir gleich mal ein in das Thema, aber ich habe mir gedacht, bevor wir dann zu Pocket und Lightning kommen, besprechen wir doch mal Lightning allgemein. Also ich kann mich ja noch erinnern an den Lightning-Hack Day in München. Das war Mitte 2019. Aber wir haben jetzt so ein bisschen nachgedacht und ich glaube, David, bei dir war es ein Lightning-Hack Day schon 2018, oder?
Ja, genau, ja. Also in Berlin, genau. Ich glaube, es war Welcher nicht mal der erste, also ich habe das vorher kurz abgecheckt, aber es war, glaube ich, der zweite Hackday und der war soweit meist Mitte 18, ja, genau.
Tobi, warst du in einem Hackday?
Nee, an den Hackdays war ich noch nicht dabei. Ich glaube, das erste war dann die Lightning-Konferenz in Berlin, wo ich da mit dabei war.
Oktober 2019 war das dann und
war das
Kemal, ja. Genau, 2019. Wo warst du, Kemal? In München, oder?
Ich war bei den Hackdays in München. Ich war nicht bei der Lightning-Konferenz. Die war ein halbes Jahr später. Da war ich gerade in den Flitterwochen in der Türkei. Mhm. Und dann haben wir aber die Adopting Bitcoin Lightning Summit gemacht. 2021. Und dann, während dieser Covid-Phase, die Europa hatte, wo man keine Events mehr machen konnte, hat der Jeff gesagt, hey, wie schaut's denn in Istanbul aus? Habe ich gesagt, ja, ganz gut, kann man machen. Und dann haben wir die Lightning Hack Days hier in Istanbul gemacht, 2022.
Anfang 22, genau. Ich habe noch ein bisschen auf die Kapazität geschaut. Also richtig hochgegangen ist die Lightning-Kapazität Anfang 2019, wo es dann rasant auf 500 Bitcoin ging und 20.000 Kanäle, wenn man der Statistik hier vertrauen darf, weil im Dezember 2018 war es nur ein Bitcoin und dann ging es rasant hoch. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig daran erinnern, dass das so steil nach oben ging. Kemal, weißt du das noch? Oder ist das einfach nur Statistik?
Also diese Lightning-Kapazität, die öffentliche, das ist ja nicht die gesamte Kapazität, sondern es ist nur die öffentliche Kapazität. Die verfolge ich ehrlich gesagt nicht so regelmäßig. Ab und zu poppt es mir mal in den Twitter-Feed und dann denke ich mir, ah, okay, cool, schon wieder hochgegangen. Ich glaube, jetzt sind wir bei irgendwas über 5.000, oder?
Ja, genau, über 5.000 sind wir genau.
Aber wo ich drauf geschaut habe natürlich, ist, wie viele Leute mit Lightning bezahlen bei der Adopting Bitcoin Konferenz. Ja, das ist ja ganz interessant. Kann man nur mit Bitcoin zahlen, die Tickets? Mhm. Im ersten Jahr haben wir es sogar gemacht, da haben wir es Lightning Only gemacht. Bis eine Woche vor Konferenzstart, dann haben wir gedacht, okay, jetzt wo die ganzen Laggards auch auf die Konferenz wollen, weil es schnieke ist, machen wir Onchain auch noch an, weil da waren halt Leute, die wollten mit der Binance Wallet bezahlen. Die hat natürlich kein Lightning gehabt damals. Dann haben wir es halt gnädigerweise, weil Onchain ja auch Bitcoin ist, haben wir es dann angeschaltet. Und Ja, und da habe ich mal die Statistiken rausgeholt, weil ich gesehen habe, dass der Markus sie auch für die Lightning Hack Days München bekommen hat, glaube ich. Mhm. Vielleicht fängst du mal an, Markus. Schauen wir uns die Zahlen mal an.
Jetzt warte mal, ich habe, du meinst den Tweet vom Jeff, warte mal. Den Tweet vom Jeff.
Ja, du hast ja auch eine Zahl hier reingeschrieben. Du hast geschrieben von 163 Bestellungen. Ja, nicht Tickets, sondern Bestellungen wurden 137 mit Lightning bezahlt. 2019 bei den Lightning Hack Days München im Juni 2019. Ich kann mich sehr gut erinnern, da war Bitcoin gerade bei $10,000 oder so. Mhm. Kann man sich gut merken irgendwie. Und das sind gute, ich meine gut, es war Lightning Hack Days, aber da haben gerade mal was 26 Leute von 163 nicht mit Lightning bezahlt. Also die haben dann On-Chain bezahlt, weil anders konnte man gar nicht bezahlen. Mhm. Also ist schon gut, 2019. Aber gut,
das waren nur die Tickets. Ganz kurz, das waren nur die Tickets. Dann gab es noch 200 Bier, die mit Lightning bezahlt wurden, 350 Kaffees und
ja, die Kaffees, die habe ich verkauft.
Ach, die hast du verkauft, okay.
Ja, ja. Mit der Münchner Kaffeerösterei zusammen haben wir das gemacht. Ja, da habe ich den mit dem BTC Pay Server das Point of Sale aufgestellt. Und dann haben sie da richtig viel Kaffee verkauft. Das war cool. Ja, also 26 von 163 haben nicht mit Lightning bezahlt. Schon ziemlich, ziemlich viel, aber sind halt die Profis, ja, die Entwickler und so. Und dann habe ich die Zahlen von der Adopting Bitcoin Lightning Summit im 2021 mal rausgeholt. Da waren es von 377 Bestellungen, ja, es kann auch mehrere Tickets sein, haben 281 mit Lightning bezahlt. Das ist schon auch eine gute Quote. Also gerade mal irgendwie 80 Leute von 400, die On-Chain bezahlt haben. Und letztes Jahr waren es von 499 Bestellungen 322 mit Lightning. Ja.
Cool. Ja, ich glaube halt, also wenn ich so die Zahlen anschaue jetzt von den Konferenzen, die wir halt machen, ob es jetzt Zitadelle ist, da muss ich sagen, auch jetzt auf der Zitadelle war es ja schon in der Schweiz nicht mehr möglich, mit Euros zu zahlen. Also in der ersten Zitadelle war es nur möglich, aber in der Schweiz war es schon nicht mehr möglich. Also Tickets nur in Bitcoin oder Lightning, da habe ich die Zahlen nicht dazu. Aber dann auf dem Gelände war es dann nicht mehr möglich, in Euros zu zahlen. Und jetzt auf der Konferenz in Graz, da musste ich meine Frau eine Lightning Wallet einrichten, weil sie nicht in der Lage war, irgendwas zu kaufen. Und meine Tochter, die hat dann auch damit Bitcoin bezahlt. Sie hat so eine NFC-Karte bekommen vom Jeff und die habe ich aber nicht aufgeladen gehabt. Dann habe ich es halt so gemacht, dass sie ist halt umgegangen, hat überall diese Karte hingehoben und ich bin dann später hingegangen, habe gezahlt. Aber sie hat da die Läden leer gekauft. Das war schon ganz schön teuer für mich.
Wie gesagt, war nichts drauf auf der Karte oder hast du doppelt bezahlt?
Ja, war nichts drauf, weil das hätte ich ja dann einrichten müssen, aber ich habe keine Lust gehabt, da auf dem Gelände das zu machen. Da habe ich gesagt, komm, sie ist dann rumgelaufen und ich bin dann später mit der Wallet hin und habe bezahlt. Ja, aber in der Bar war es halt auch nicht möglich, mit Euros zu bezahlen, aber ich glaube, da konnte ich fragen. Und ich habe da mal nachgefragt und die hatten gemeint, eine Person hat mal kurz nachgefragt, ob man zahlen kann damit. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht haben ein, zwei Leute damit bezahlt, aber ich habe eigentlich niemanden gesehen, der mit Euros bezahlt hat. Und meine ich alle. Und die waren wirklich begeistert. Auch Failed Payments habe ich schon lange nicht mehr. Da wollte ich mal eure Erfahrung. So, David, Failed Payments?
War am Anfang super gängig, natürlich. Immer wieder gesehen, aber wow, also ich weiß gar nicht. Ich nutze halt inzwischen auch praktisch nur noch Phoenix, schon seit einer Weile, schon ziemlich oft eigentlich, wo ich kann. Ich würde sagen, schon über ein Jahr kein Failed Payment gehabt.
Wow. Ich muss halt sagen, ich merke halt den Unterschied, ob ich jetzt mit einer Phoenix Wallet das mache oder halt trotzdem mit meinem eigenen Node, weil ich meinen eigenen Node halt nicht jetzt so viel Zeit habe, den zu managen oder den halt nicht so viel Liebe der bekommt und da die Kanäle sauber gebalanced sind. Und da kriege ich schon öfters halt je nach Payment-Größe halt schon noch ein Failed Payment. Und da merke ich den Unterschied halt schon, oder wenn, ja, zwischen dem eigenen Node oder dann einem Phoenix oder einem Breeze zum Beispiel.
Kemal, was benutzt du so?
Ja, ich benutze, muss ich gestehen, eigentlich jetzt nur noch die Blank Wallet, die wir ja entwickeln.
Natürlich. Ja.
Also überwiegend. Wenn ich mal einfach kurz was zahlen muss, dann hole ich mein Handy raus und das Praktischste und Einfachste, was am schnellsten geht, ist Blink. Ich habe eine Node, die ist ziemlich gut vernetzt. Ideasalikeflames.com, schon seit 2018. Super viele Kanäle, über einen Bitcoin inbound, über einen Bitcoin outbound. Ist auch gut. Also ich kann da, ja, ich muss da halt ab und zu mal rebalancen, mal Swap-Out machen, irgendwie mit Deezy oder mit Bolts. Und dann schicke ich dann 10 Millionen Satoshis irgendwie Lightning raus und kriege sie dann on-chain. Und die 10 Millionen Satoshis gehen von 20 Versuchen 19 Mal durch. Es dauert aber so 30 Sekunden, bis die Zahlung durchgeht. Und das ist eine, das sind 30 Sekunden, auf die ich einfach nicht warten möchte, wenn ich irgendwie normale Zahlungen mache. Und deswegen benutze ich die Blink Wallet, weil da geht die Zahlung sofort durch. Ich weiß nicht genau, was ich falsch mache mit meiner Node. Ja, es ist die Lightning Node. Es hat gut Kanäle, alles passt eigentlich. Aber und sie gehen auch durch, aber es dauert. Und ja, und mit Blink hat Nicola letztens mal die Zahlen rausgesucht, eine Payment Success Rate von 95% für alle Nutzer. Und während dieser Mempool BRC20 Zeit, da ist die Payment Success Rate runtergegangen. Da waren wir mal kurzzeitig bei 86%. Aber jetzt ist sie wieder komplett über 95%. Muss noch ein bisschen besser werden, ja. Ich glaube, so mehr als 2% soll es nicht sein, idealerweise. Weil sonst ist es halt für nicht ideologische Nutzer halt ein Dealbreaker. Ja? Die denken sich, was ist das für ein Klump? Aber wir sind schon fast da. Also zumindest bei uns mit der Blink funktioniert das ziemlich zuverlässig. Ja, also aber kein Vergleich zu früher, wie der Tobi und der David gesagt haben. Ja. Früher war das ein Graus. Also da ist
ja, absolut, ja.
Also ich rede jetzt früher so 2018, 2019.
Genau, ja, da war Glücksspiel definitiv. Ich weiß eben gar nicht, also da, es war irgendwie ziemlich gängig auch halt im Tor den Node zu betreiben irgendwie. Also ich weiß noch, mein erster Node, der war hinter Tor versteckt und ja, also ich glaube, der war auch irgendwie auf so einem super billigen Raspberry Pi, das ich schon ewig rumstehen hatte, irgendwie schon komplett verstaubt war und ich überrascht war, dass es überhaupt funktioniert hat. Also ja, ich denke, da war halt die Infrastruktur, dieses Netzwerk lief halt einfach auf viel instabileren Nodes, die schlechter ans Internet angeschlossen waren, die öfter mal ausfielen. Das war sicherlich der Grund für diese vielen Ausfälle. Aber jetzt ist schon verrückt, also eben was die Kapazität gemacht hat, wie vernetzt die Knoten auch sind. Und ja, natürlich, es gibt schon viel professionelle Dienste inzwischen, oder? Die halt Liquidität managen, LSPs, die sich halt eben genau um das kümmern, also um die Zuverlässigkeit dieser Zahlungen. Und das merkt man schon, das merkt man sehr gut. Ja.
Ja.
Echt schön zu sehen, ja.
Also mein Setup habe ich ein bisschen umgestellt, muss ich sagen, weil die eigene Node benutze ich so, wie der Kemal halt sagt, halt selten zum Zahlen. Aber ich habe jetzt Private Channels aufgemacht, halt hauptsächlich zu 21, ja, weil die Node manage ich auch. Und dann, dann benutze ich die oft, um die Phoenix Wallet aufzuladen, ja, oder wieder zurückzuschieben. Und da ist mir dann egal, ob es halt ein bisschen länger dauert, obwohl ich das Gefühl gar nicht habe. Also wenn ich von der eigenen Node zu meiner Phoenix Wallet halt schicke, dann geht das eigentlich sehr schnell. Mit Zeus und Zeus geht wirklich schnell. Das Gefühl habe ich jetzt nicht. Aber es ist halt auch bei mir hinter Tor und dann, also daheim geht es schnell. Ja? So. Aber sobald du halt irgendwo außerhalb bist, muss ich vielleicht auch umstellen. Ne? Muss ich vielleicht auch VPS oder so benutzen. Jedoch gefällt mir das Setup eigentlich ganz gut, dass ich halt die eigene Node benutze, um sozusagen die Wallet aufzuladen. und das halt dann einfach nur Private Channels nehmen, damit die auch nicht ständig irgendwie nicht gebalanced sind, sondern das einfach überleiten, über 21 mache, und die haben eh eine gute Kapazität, also ist ziemlich groß. Ich glaube 200 Kanäle oder so haben wir. Und so ist mein Setup gerade. Und Phoenix, muss ich sagen, benutze ich am liebsten. Ist halt wirklich, ich kann mich gar nicht erinnern, was das letzte Mal in
Phoenix. Hast du schon das Beta?
Nee, das habe ich noch nicht. Ne? Also da können wir ja gleich noch drüber reden. Was ich auch ganz gut finde als Wallet, muss ich wirklich sagen, Kemal, euer Produkt ist klasse. Ich weiß auch nicht genau, wie ihr das macht. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Payment, also bei Blink kommt die Notification, dass es angekommen ist, bevor ich es losschicke, irgendwie gefühlt. Also
ja, das ist
die schnellste Wallet, die ich kenne.
Ich habe mich darüber auch gewundert, ja. Also, dass beim Empfänger die Zahlungsbestätigung da ist, bevor das grüne Häkchen beim Sender auf dem Bildschirm ist. Und der Leo Wese von Lightning Labs hat mir gesagt, ja, das gehört aber so. Ja, das macht total Sinn, weil erst, dass das Häkchen erst beim Empfänger ist. Weil erst, wenn es delivered wurde, muss ja nochmal die Reise zurückgemacht werden zu dem Sender, dass halt die Zahlung angeliefert wurde. Also es macht technisch Sinn, hat er gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, ja klar, dann macht Sinn.
Absolut, stimmt, total. Ja.
Also das ist keine Besonderheit von Blink, sondern von Lightning als Protokoll. Aber
ja, schön. Aber ihr zeigt es halt schnell an. Also ihr seid wahnsinnig schnell da beim Anzeigen. Und, ja. Und dann Breeze benutze ich manchmal, aber jetzt nicht mehr so oft, muss ich sagen. Ich denke mal, Breeze ist halt sehr gut für Leute, die jetzt noch mehr Funktionen nutzen wollen. Ja, sei es Point of Sale oder sowas. Moon benutze ich jetzt eigentlich fast gar nicht, weil das ist halt doch keine Lightning Wallet. Ne? Ist einfach nur ein Swap im Hintergrund.
Sie oder wollen
für kleine Beträge.
Aber da umstellen. Also ob es jetzt schon draußen ist oder nicht, ich benutze es selber auch nicht, eben weil eben nicht echtes Lightning, sondern Submarine Swaps im Hintergrund mit komischen oder undurchsichtigen für mich Trade-offs. Ich habe es nicht ganz verstanden, wie sie das machen. Es ist schon irgendwie Magie, was sie da machen, aber eben wenn der Mempool voll ist, dann hilft die auch nichts, weil sie auf On-Chain-Zahlungen immer noch, also hat einen großen On-Chain-Fußabdruck, so die Art und Weise, wie sie es machen. Und sie haben es gemacht, weil sie eben etwas anbieten wollten, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, nämlich eine Unified Balance, also keine Abstraktion zwischen, das ist deine Lightning-Balance, das ist deine On-Chain-Balance. Und das ist ja bei Self-Custodial Wallets bis vor kurzem, können wir gleich drüber sprechen, eben leider so sein müssen, ja. Custodial Wallets haben das Problem nicht, ja, die können das anbieten, dass für den User alles eine Balance ist und er kann sie gleichermaßen On-Chain und Lightning verschicken. Aber bei Non-Custodial Wallets oder Self-Custodial Wallets gibt es diese Trennung oder gab es diese Trennung bis vor kurzem, weil es eben nicht möglich war, die Channels, die Größe eines Lightning-Kanals zu verändern. Ja, was man Splicing nennt. Und das ist jetzt, wurde lange angekündigt und Dusty Damon hat daran gearbeitet. Und es ist super, super spannend und es ging jetzt richtig schnell. Es ist jetzt in der aktuellen Phoenix Beta drin. Ich habe mich angemeldet, leider hat es irgendwie mit dem Play Store nicht hingehauen. Ich konnte es noch nicht ausprobieren. Aber ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die es ausprobiert haben. Und die sagen, es funktioniert genauso, wie es soll. Also Hut ab vor den Jungs von Async und Eclair, die sind wirklich an der Speerspitze des Lightning Engineering. Und was Sebastian Tanturier da macht, T-Best, ist schon absolute Spitzenklasse. Und ja, also kurz zusammengefasst, Splicing ermöglicht eben jetzt endlich, dass man die Größe eines Lightning-Kanals verändern kann. Du kannst quasi, du hast einen 10-Millionen-Kanal mit Markus und denkst dir, der Markus ist ein Arsch, ich möchte den Kanal lieber mit David haben, dann kannst du einfach 5 Millionen Sats in den Kanal mit David splicen. Oder du findest den David auch blöd und sagst, nee, ich möchte die Funds jetzt on-chain haben. Oder ich möchte jemanden bezahlen on-chain, aus meinem Lightning-Channel heraus. Genau, das geht auch. Also es ist total, total abgefahren. Und im Endeffekt bedeutet das, du kannst eigentlich all deine Funds im Lightning-Channel haben und damit auch on-chain zahlen. Das heißt, du hast eine Unified Balance, self-custodially. Und das ist eben diese, dass es diese Differenzierung nicht mehr geben muss. Das ist irgendwie die Magie von Splicing.
Und es ändert alles.
Ja, sehr.
Es ist wirklich faszinierend. Ja. Also, ich habe es ausprobiert. Und also die Phoenix Beta. Und ja, es ist wirklich Magie. Ja, genau. Es ist eigentlich ziemlich simpel, also was ja dann passiert und wie das Ganze dann läuft. Aber schon wahnsinnig, was sich da eben getan hat. Eben, wir haben ja angefangen zu vergleichen, wie das ganz am Anfang war, als du eben diese klare, harte Trennung hattest. Du hattest eben diese Wallet-Balance und die Channel-Balance und so weiter. Und dass du das einfach nicht mehr hast, das ändert wirklich alles. Also meiner Meinung nach eines der besten Features, die seit langem in Lightning oder überhaupt in Bitcoin kommt. Und dass Phoenix da eben halt die Vorreiterrolle spielt, ist echt cool. Also passt auch zur Wallet, oder die hat sich immer fokussiert auf wenig machen, aber dafür wirklich gut und klar und deutlich. Und ja, also ich bin wirklich gespannt zu sehen, wie schnell jetzt das noch in die anderen Wallets reinkommt. Weil ja, das macht natürlich das ganze Erlebnis so viel einfacher.
Du hast halt weniger UTXOs dadurch, ne? Du hast ja oft halt nur noch einen Channel. Und dann, was ich ganz toll finde, ist, dass du mit einer Transaktion von einem Channel raussplicen kannst in einen anderen rein. Das ist auch eine ganz, ganz, ganz cooles Feature, wenn du halt deine Node irgendwann managst, ne, und sagst halt, du willst von dem Kanal jetzt in den anderen rüber. Fantastisch, ja.
Und auch nicht nur von einem in den anderen, sondern ganz wilde Dinge, oder? Also du kannst auch aus dem einen raus und auf vier verteilen oder gleichzeitig noch on-chain was zahlen. Also ich glaube, die Kombinationen, die du da dann machen kannst, denen sind eigentlich fast keine Grenzen mehr gesetzt, oder? Das ist schon verrückt, denke ich auch gerade für Leute eben, die ihre Nodes managen müssen oder die Routing-Nodes betreiben. Also wir haben jetzt Phoenix angesprochen für den End-User. Da ist es cool, dass du halt nur noch einen Channel hast, einen UTXO. Aber ich denke, für Leute, die halt viele Channels managen müssen und dann halt Channels heute schließen müssen, dann halt auch die Channels sind ja dann logischerweise nicht benutzbar für eine gewisse Zeit. So wie ich verstanden habe, Splicing hat keine wirkliche Downtime auch, oder? Das heißt, du kannst es wirklich... Der Channel bleibt halt tatsächlich offen und kann auch die ganze Zeit für Routing verwendet werden. Und ich denke, ja, auch für in Zukunft für Routing Node Manager wird das ein Game Changer bestimmt.
Ja, also sehr cooles Feature. Man hat auch gesehen auf Twitter, wie sehr sich die Leute gefreut haben. Das ging richtig ab. Also die News ging richtig durch die Decke. Und wo ich auch sehr bullish bin, ist hier bei den ganzen Anbietern wie zum Beispiel Greenlight von Blockstream. Ich glaube, das wird sich auch in nächster Zeit auch stark durchsetzen. Blue Wallet wird es benutzen, oder? Ist es schon safe, glaube ich?
Ich weiß gar nicht.
Ich glaube, das habe ich gelesen. Die werden das nutzen und einige andere. Auch Breeze würdest du auch nutzen, oder?
Breeze hat ja sein SDK selbst rausgebracht, auch das auch zusammen mit Greenlight arbeitet. Mhm. Da sind auch ein paar ziemlich feine Sachen mit drin. Ich habe es mir noch nicht ganz genau angeschaut, aber ja, die Freude über Splicing war schon sehr groß und ich persönlich denke, das ist eigentlich so das größte Update, das Lightning erfahren hat, seit es Lightning gibt. Also klar, so Verbesserungen, kleine hier und da, aber das ist schon irgendwie bahnbrechend, finde ich, dass das jetzt geht. Also.
Wird es jetzt weniger Channels geben, bis in nächster Zeit, wenn man durch Splicing?
Also, wir testen ja Lightning bei Pocket gerade. Und ja, ist natürlich immer schwierig. Es gibt ja viele Varianten, Lightning Top-Up, Lightning Stacking und so weiter. Und wir sind einfach alle super Fans von eben halt Phoenix gerade, weil wir nutzen das alle an Konferenzen und eben sonst, um eben mal halt 21 Magazin oder um irgendwie irgendwo zu spenden in Sets. Und das war so der größte Painpoint, den wir eigentlich intern für uns haben, den wir auch halt wie so gegen außen lösen wollen, halt die Phoenix Wallet wieder aufladen, oder? Also ohne dass du das halt mit On-Chain irgendwie machen musst, sondern direkt mit Fiat aufladen kannst. Und die Tests waren anfangs schon ziemlich frustrierend, weil halt jedes Mal, wenn du aufgeladen hast, also wenn du irgendwie 50 Euro im Pocket reingelassen hast und dann hast du es halt via Phoenix empfangen, dann war halt die Chance, dass du einen neuen Channel hattest, dass ein neuer Channel erstellt wurde, halt riesengroß.
Weil und eine Gebühr fällig wird.
Genau, und die Gebühr natürlich. Und die ist natürlich auch nicht klein, weil die muss man natürlich berücksichtigen, dass hier Async, also dieser LSP oder also der Lightning Node, der erstellt ja einen Kanal mit dir, der muss ja auch da Bitcoin binden und der muss diesen Kanal oder sollte diesen möglichst lange auch offen halten. Das heißt, das verursacht ja auch Kosten. Also deshalb macht es ja auch Sinn, dass das kostet, diese Aktion vom neuen Channel. Das war schon ziemlich frustrierend. Wir haben deshalb schon ziemlich früh mit dem Phoenix-Team halt Kontakt gehabt und deshalb war das ja auch so, dass wir relativ früh eben diese Beta auch getestet haben mit ihnen zusammen. Und ja, also das war natürlich eben, wie wir schon gesagt haben, das war natürlich dann ein ganz anderes Erlebnis, wenn du halt immer diesen einen Channel hast. Und ja, klar, oder es kann natürlich immer noch passieren, wenn du jetzt nochmal 100 Euro obendrauf stackst, deine Phoenix Wallet aufladen möchtest, dass der Channel vergrößert werden muss, das kann ja auch sein, oder? Dann ist aber auch weniger schlimm, weil der Channel existiert ja schon und er wird einfach um diesen Betrag erhöht. Das heißt, die einzigen Kosten, die du halt hast, sind die On-Chain-Kosten. Die hättest du aber auch, wenn du dir halt diese 100 Euro einfach On-Chain in deine Wallet schicken lassen hättest. Also von dem her ist das Erlebnis eigentlich ziemlich ähnlich wie halt On-Chain. Einfach, dass du in Lightning ja genau diesen Benefit hast, ohne On-Chain-Fußabdruck dann deine Sets verschicken zu können. Und ich denke, deshalb, um deine Frage zu beantworten, ja, also es wird sicher viel weniger Channels geben. Ich kann mir aber vorstellen, dass es halt besonders viel weniger Channels, also so Private Channels geben wird. Und die, das sieht man ja nicht, oder? Weil da gibt es keine Statistiken davon. Phoenix hat vielleicht, also sehr wahrscheinlich natürlich Statistiken. Es wäre natürlich interessant zu sehen, wie viele Channels die schließen werden in dieser Migration zu Splicing. Das wird wahrscheinlich eine Riesenzahl sein. Ja. Also ich glaube, ich habe aktuell 7 Kanäle auf meinem aktuell produktiven iOS Phoenix und die sollten ja dann alle zu einem werden. Genau.
Das ist sehr komisch, weil ich habe immer 3. Also ich habe von mehreren Leuten schon gehört, dass sie mehrere Channels haben und ich zahle eigentlich sehr viel damit. Aber jetzt schaue ich noch mal rein.
Ja, anscheinend wirst du auch viel bezahlt, Markus.
Ja, also es geht in beide Richtungen, ja.
Ja.
Also ich habe aber immer 3. Also ich habe jetzt auch gerade nachgeschaut, nur 3 Stück. Und das
Wie
schon seit
die?
Monaten. Wie?
Wie groß sind die Kanäle?
Lass mich kurz schauen.
Sicher ziemlich groß, oder wenn du mit 3
in die Runde kommst. 1,6 Millionen Sets, 500.000 und 1 mit 6 Millionen.
Ja, ja, also ich glaube, dass die Zahl der Kanäle auch runtergehen wird, aber dafür werden die Kanäle größer. Ja, und das ist ja eh so etwas, was sich irgendwie dann, ja, so 2018, 2019 dann halt irgendwie auch unter den Notbetreibern rumgesprochen hat, hey, lieber nicht irgendwie mit jedem, den du magst, irgendwie einen Kanal für 100.000 aufmachen, sondern gut auswählen, mit wem du, wer online ist regelmäßig, ja, eine hohe Uptime hat und dann halt mal einen schönen, fetten Kanal aufmachen. Das ist auf Dauer irgendwie besser für dich und auch fürs Netzwerk, schätze ich mal. Weil ich habe schon irgendwie jetzt auf meiner Node, auf der Ideas Are Like Flames, irgendwie 69 Kanäle. Schöne Zahl. Mhm. Von denen sind immer irgendwie 14 down. Muss ich mal reingucken, was mit denen los ist. Aber ich will halt nicht irgendwie force closen, wenn es irgendeinem Freund gehört, der seine Node nicht irgendwie kontrolliert. Und ja, und ich schaue ab und zu in die Kanäle rein und manchen tut sich einfach gar nichts. Da kommt nichts rein und nichts raus. Weiß nicht genau, woran es liegt, ehrlich gesagt. Und andere wiederum sind sehr, sehr aktiv. Da sehe ich immer die Sets durchtröpfeln. Irgendwie, ich sehe immer, wenn jemand zum Beispiel Rabbit Hole Recap, ich habe einen Kanal mit der Rabbit Hole Recap Note von TFTC, und da sehe ich immer, wer die zappt, weil die über meine Note rüber durchgehen. Da gehen ja immer so 500 Zahlungen, 15 Satoshi irgendwie. Ah, okay, das halt, da hört gerade jemand Rabbit Hole Recap auf Fountain oder so.
Ja, sowas haben wir auch viel. Auf der 21 Note haben wir solche Zahlungen auch natürlich sehr, sehr viel. Immer nach dem Mittwoch sozusagen, Donnerstag. Kannst du richtig sehen, Donnerstag, Freitag geht es dann los. Ja, aber jetzt haben wir es ja schon angesprochen, gell? Jetzt kommen wir gleich zum Update. Gute Überleitung. Ich wollte aber noch sagen, ich war ja ganz erpicht darauf, dass meine Mom ganz früh jetzt auch bei den Beta mitmacht. Und jetzt haben wir das eingerichtet letzte Woche und sie hat da halt noch nichts überwiesen. Und jetzt habe ich ihr gerade vor 2 Stunden geschrieben, sie soll das doch bitte machen. Und sie hat da extra noch... wie nennt man das bei der Bank hier? Die schnellen Zahlungen?
Die Echtzeit,
sofort.
Überweisung,
irgendwas. Ja. Hat sie dann extra gemacht, hat anscheinend noch was extra gekostet und hat das getestet und hat gerade vorhin geschrieben, dass das durchging. Und ich habe ja gehört, sie war jetzt unter den ersten 100 sozusagen. Und ich glaube auch die einzige Rentnerin, oder?
Das kann ich nicht beurteilen, aber.
Das wissen wir nicht.
Aber ist schon möglich, ja. Zu einem. Ja, Cutting-Edge-Technologie.
Ja, muss nicht sein, muss nicht sein. Also wir haben alles gesehen. Schon, ja. Bitcoiner, da gibt es das ganze Spektrum. Ja.
Cool. Ja, auf jeden Fall hat es sehr schnell geklappt. Sie hat das überwiesen und dann hat sie eine E-Mail von euch bekommen, einen Button gedrückt und dann war das auf der Phoenix Wallet drauf. Ja, und jetzt wollen wir uns mal den Prozess anschauen, wie das so funktioniert. Also das war natürlich jetzt die zweite Hälfte. Die erste ist erstmal eine Phoenix Wallet installieren für jeden, der noch keine hat. Und dann muss man sich da anmelden. Und ich glaube, das ist halt der gleiche Prozess, den man halt auch hat mit Onchain. Nur dass Phoenix halt jetzt die Signierung macht. Wie einfach habt ihr das hinbekommen? Erzählt mal. Wer will?
Tobi. Ja, genau, ja. Also du gehst in den Prozess, wie du gerade gesagt hast, und du kannst dann auswählen. Wir haben jetzt nicht nur die Phoenix, sondern du kannst auch die Breeze heute schon aussuchen. Du bestätigst dann in dem Sinne, dass du dir die Wallet schon installiert hast, dass du die eingerichtet hast. Und dann ist es wirklich ganz ähnlich. Ja, wir benötigen tatsächlich dann nur von dir dann auch deine E-Mail-Adresse, damit wir dich eben informieren können, wenn die Zahlung dann durchgegangen ist, und die IBAN, damit wir dir die beste Bankverbindung dann anzeigen können, wo du das Geld dann hinsenden kannst. Und zum Schluss kriegst du tatsächlich auch, ja, analog zum On-Chain-Flow, kriegst du dann eine Referenz angezeigt. Und dann kannst du dann mit dieser Referenz und den Bankangaben eine Zahlung einrichten. Und sobald die Zahlung dann bei uns angekommen ist, da ändert sich gar nichts, wird das zum aktuellen Kurs dann in Bitcoin gewechselt. Und jetzt ändert sich eigentlich der On-Chain und der Lightning-Prozess natürlich, weil On-Chain, wie ihr wisst, wird dann die Zahlung oder die Auszahlung, besser gesagt, wird er dann gebatcht. Also wir warten dann bis am Abend, wo wir dann alle Kunden gemeinsam auszahlen. Aber jetzt bei Lightning, da wirst du jetzt tatsächlich du informiert, dass jetzt Bitcoin für dich gewechselt wurden und du kannst jetzt selber aktiv werden und dir die Bitcoin jetzt auf dein Wallet auszahlen. Das heißt, du klickst eben, wie du gesagt hast, in deinem E-Mail auf den Link und dann öffnet sich automatisch dann gleich schon die richtige Wallet und da wird dann eine Invoice von dir abgefragt, oder? Also beim Lightning-Netzwerk ist es ja so, dass man für eine Zahlung zu machen immer zuerst eine Rechnung eigentlich braucht von dem Empfänger und die holen wir uns da in dem Schritt ab. Also wir fordern dich eigentlich auf, eine Invoice zu erzeugen, aber das ist eigentlich ganz einfach. Also du klickst einfach auf den Button und dann zeigt dir Phoenix oder auch Breeze, zeigt dir dann gleich schon den Betrag an, den du eigentlich zugute hast. Also der wird direkt ausgelesen und dann da dargestellt. Und du musst es dann eigentlich nur noch bestätigen, sprich du die Invoice erzeugen, Die wird dann im Hintergrund an Pocket übermittelt. Sobald wir die kriegen, überprüfen wir das natürlich nochmal alles. Und wenige Sekunden später hast du die Bitcoin dann in deiner Lightning Wallet. Entweder natürlich über bestehende Kanäle, wenn es da schon was gab, oder eben, und das ist halt das Gute dran und auch einer der Gründe, warum wir jetzt auch mit Phoenix zum Beispiel zusammenarbeiten, weil wenn es jetzt keinen Kanal gibt, halt das automatisch von Phoenix oder halt von den Node-Betreiber von Async in die Wege geleitet wird, dass du das trotzdem empfangen kannst.
Wieso hätte ich
einen wichtigen Punkt noch? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, weil ich habe das jetzt bei meiner Mom erlebt und bei mir selber so, weil man denkt oft nicht mehr dran, dass man jetzt eine E-Mail bekommt und sozusagen eine Invoice erstellen muss. Das ist ja der große Unterschied zu vorher mit On-Chain. Also, dass du dann halt sagst, okay, du hast jetzt das Geld losgeschickt und bei On-Chain gehst du einfach davon aus, das kommt irgendwann an. Aber hier kommt halt noch eine E-Mail und mit der Aufforderung, hier klick drauf und dann geht es ja alles nur noch mit Klicks, muss ja nichts eingeben. Genau. Aber das ist der große Unterschied, ja.
Genau, das ist tatsächlich auch ein Feedback gewesen ganz am Anfang, weil gerade halt die bestehenden Pocket-User, die sind sich das natürlich so gewohnt, dass sie jetzt das einfach senden können und danach passiert alles automatisch. Und ja, vielleicht denen das bewusst war oder die sich schon mit Lightning ein bisschen auseinandergesetzt haben, denen war das wahrscheinlich klar, dass sie jetzt da aktiv werden müssen. Aber vielen war das vielleicht auch nicht ganz so klar und die haben dann gesagt, ja, das wäre schon auch, das müsst ihr besser kommunizieren, dass ich jetzt hier tatsächlich auch noch aktiv werden muss. Ja. Und das werden wir bestimmt auch in Zukunft sehen, wenn wir die Beta weiter öffnen oder dann öffentlich gehen, dass da Leute wahrscheinlich das dann nicht abholen, dass wir die vielleicht nochmal erinnern müssen. Oder im schlimmsten Fall, wenn die sich halt gar nie melden, dann auch vielleicht sogar über den Fiat-Rail das Geld vielleicht wieder zurücksenden müssen. Das müssen wir uns dann bestimmt die Gedanken noch ein bisschen genauer machen, wenn es dann soweit ist.
Also jetzt muss ich noch mal Zwischenfrage.
Moment.
Ich habe noch ein wichtiges Detail mit der E-Mail. Also ich glaube, ihr fragt die E-Mail jetzt nicht nochmal ab, ob die richtig ist, wenn sich jemand vertippt hat, oder?
Ja, das ist jetzt in der Beta tatsächlich so, dass die dann nicht mehr abgefragt wird, weil wir in der Beta ja schon dich mit dieser E-Mail eingeladen haben.
Ah, okay.
Später, wenn wir damit öffentlich gehen, werden wir es schon sicherstellen, dass du die E-Mail-Adresse, die du da eingegeben hast, auch tatsächlich kontrollierst, dass du da Zugang hast, dass da nicht die dann irgendwo hingehen oder irgendwie auf einen öffentlichen Trash-Mail-Server, das wäre natürlich nicht gut.
Jetzt geh mal.
Jetzt müsst ihr mir noch mal ganz kurz irgendwie helfen. Also ja, ich habe jetzt gehört, Sofortüberweisung ist jetzt möglich, dass irgendwie die Zahlung irgendwie, die an euch geht, direkt irgendwie passiert in Echtzeit, ja. Super deutsches Banksystem, hat es jetzt eigentlich auch. Und Pocket hat nachgezogen, super. Aber das kann ja nicht die News sein. Also ihr habt jetzt Lightning Withdrawals ermöglicht, habe ich das richtig verstanden?
Genau. Das ist die große Nachricht. Genau, ja. Das ist die große. Echtzeitüberweisung hatten wir tatsächlich auch schon vorhin. Also das haben wir schon seit letztem Jahr schon.
Okay, dann haben wir das klargestellt. So, jetzt habe ich ein paar Fragen. Also ihr habt ja schon selber gemerkt, das ist irgendwie interaktiv. Also es braucht irgendwie eine Invoice von dem, der sie erhält. Und zwar eben nachdem die Zahlung bei euch eingegangen ist, muss dann E-Mails checken, das ist irgendwie neu. Okay, da gibt es aber andere Möglichkeiten, das zu lösen. Und meine Frage an euch, warum habt ihr die berücksichtigt? Ich bin mir sicher, ihr habt darüber nachgedacht. Mich würde interessieren, warum ihr diesen Weg geht, weil es sehr interaktiv ist. Es gibt ja auch nicht interaktive Möglichkeiten, wie zum Beispiel mit Lightning Address, dass der User die bei euch hinterlegt und ihr quasi, sobald das Geld irgendwie bereit ist zum Schicken, die Invoice dann eben mit der Lightning Address generiert. Würde ich mir gerne wissen, warum habt ihr das nicht gemacht? Und die zweite Alternative, die mir direkt einfällt, ist, ihr könntet das Geld über Lightning auch mit LNURL Withdraw bereitstellen. Also sprich einen QR-Code mit der E-Mail an den Kunden schicken und er kann das dann einfach scannen mit Phoenix oder mit irgendeiner Wallet. Ja, haben ja mittlerweile alle Wallets LNURL Withdraw. Warum habt ihr die zwei Möglichkeiten nicht umgesetzt? Oder vielleicht habt ihr sie umgesetzt und wir haben noch nicht darüber gesprochen.
Ja. Also Kemal, den letzten Punkt, den du sagst, genau so machen wir das mit LNURL Withdraw. Alles andere macht wenig Sinn. Also sprich, den Schritt, den Tobi erwähnt hat, wenn du die E-Mail kriegst und deine Sets auf die Auszahlung warten via Lightning, dann ist das einfach nur noch eine Sache, halt auf den Link klicken in der E-Mail und dann holst du dir die Sets so ab, genau, mit Allen-Neural Withdraw. Dann passiert alles im Hintergrund, also musst dich nicht um viel kümmern. Und in der Regel funktioniert das eigentlich ziemlich einwandfrei. Ja. Der erste Punkt ist, ja, definitiv, also super Punkt. Es gibt auch Möglichkeiten, diese Auszahlung automatisch auszuführen. Also ohne, dass wir dich dazu bringen müssen, halt in der E-Mail auf diesen Link zu klicken und die Sets abzuholen. Das wäre zum Beispiel Lightning Address, wahrscheinlich der bekannteste Weg, wie man so etwas automatisieren könnte, aktuell zumindest. Und Lightning Address werden wir ganz sicher anbieten, definitiv, keine Frage. Das Ding ist einfach, dass Phoenix, also aktuell fokussieren wir uns ja halt auf diese Wallets, also Self-Custodial, Non-Custodial Wallets, die auch das Channel-Management für dich sich um die Kanäle kümmert im Prinzip, dass du das genau nicht machen musst oder wir das aktuell nicht machen müssen. Und weil eben Phoenix und Breeze keine Lightning Addresses unterstützen, ist das halt aktuell keine Option. Wir gehen aber so in Schritten vor. Also die Beta, mit der wir aktuell testen, das ist eben so dieser erste Schritt auf unserer Lightning Journey, sprich eben dieser Schritt vor der Konferenz, kurz meine Phoenix Wallet aufladen. Im zweiten Schritt werden wir auch eigene Nodes unterstützen, sind da auch schon an Integration via Albi dran und da gibt es dann schon auch die Möglichkeit, deine eigene Node mit einer Lightning Address zu verknüpfen und dann könnten wir tatsächlich auch automatisch auszahlen, definitiv. Und im letzten Schritt, das ist dann eher so Ende Jahr oder Anfang nächstes Jahr, werden wir auch in unsere Pocket App, also in die neue mobile App, die wir ja haben, auch Lightning, also wir werden die Lightning fähig machen. Und dann haben wir ein bisschen mehr Einfluss, also sprich, wenn wir dann automatisch eine Invoice holen müssen, dann können wir das so mit Trickereien, können wir das dann hinbiegen, obwohl ja die Wallet dann immer noch self-custodial ist, also du deine Schlüssel lokal bei dir hast, können wir die Wallet ja wecken dann und so die Invoice aus der Wallet rausholen und so automatisch auch die Auszahlung fallen lassen. Ja. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Also der Prozess ist eigentlich schon relativ smooth, einfach noch nicht wirklich automatisiert, aber das kommt definitiv.
Ja, nee, ist super. Jetzt. Also ganz kurz nur einen Kommentar noch dazu. Vielen Dank. Ja, das macht Sinn. Ja, das finde ich sehr cool, dass ihr auch da jetzt erstmal den First-Class-Support für Self-Custodial Wallets gibt. Ja, ist ja irgendwie alles immer ein bisschen schwieriger, das Self-Custodial abzubilden. Und ja, Custodial Wallets sind ja dann einfach. Kann man dann auch mit Blink und mit Wallet of Satoshi bei Pocket Stacken über Lightning?
Nee.
Oder geht das gar nicht?
Nee, ja, Tobi. Das geht tatsächlich nicht, nee, weil wir bei Pocket eigentlich nur Self-Custodial Wallets unterstützen, aus regulatorischen Gründen unter anderem auch, dass wir eigentlich sicherstellen müssen, so wie wir operieren in der Schweiz, dass der Empfänger von dem Geld, von den Bitcoin, dass der tatsächlich selber die Schlüssel verwahrt. Weil wenn das nicht so wäre, dann würden wir ja eine Zahlung an einen Custodian, also wie an eine Bank sozusagen ausführen. Und dann würde da die Travel Rule gelten. Also die Travel Rule zwischen Finanzdienstleistern, die erfordert ja, dass man zwischen dem Absender und dem Empfänger da Daten übermittelt. Und sowas gibt es ja auch schon mal gar nicht überhaupt im Bitcoin oder im Lightning-Netzwerk und wollen wir auch nicht. Und deshalb sind wir auch deshalb, da konzentrieren wir uns absolut auf die Self-Custodial Wallets, ja.
Wow, ihr seid, also die Regulatorik da in der Schweiz ist da, ja, da sitzen ja Bitcoiner im Parlament.
Genau,
dort,
genau.
Die Gesetze machen. Ja. Ist ja abgefahren. Wow. Absolut. Also nicht nur Bitcoiner, sondern richtige Self-Custody Maxis.
Ja, absolut toxische Maximalisten, sagen, ja. Definitiv, ja. Die schließen all die Banken nicht aus. Ja. Also wenn jetzt in der Schweiz halt eine Bank irgendwie Bitcoin verwahren würde für dich und du möchtest jetzt halt via Pocket in diese Bank deine Bitcoin stacken oder so, dann müssen wir sagen, nein, sorry, du bist bei einer Bank, hol dir deine eigene Bank in Form von Phoenix oder deinen eigenen Node. Ja, genau. Ja, das ist der Effekt, also wahrscheinlich nicht ursprünglich nicht so gedacht, aber ja, nein, also die Travel Rule macht es natürlich super komplex, halt Bitcoin an einen anderen Finanzdienstleister zu übertragen, weil du eben halt diesen persönlichen Datenaustausch machen müsstest. Und ja, Tobi hat es gut gesagt, also das wollen wir auch gar nicht. Ja, ja. Das wollen wir gar nicht unterstützen, so etwas.
David, können Sie einschätzen, ob das auch länger so bleibt oder gibt es da von der Regulatorik irgendwie schon Bestrebungen, das wieder einzudämmen?
Du meinst die Travel Rule oder...
Das, was ihr macht. Also ich
überhaupt Bitcoin empfangen in deine eigene Wallet, meinst du?
Weil jetzt ist es ja ganz cool. Ich kann ja praktisch das einfach signieren und ich muss halt keinen KYC-Prozess durchlaufen mit euch. Das ist ja das Tolle. Also ich muss ja sagen, es gibt ja... Ich habe erst letztens wieder einen getroffen, der hat es nicht geschafft, sich bei Coinbase anzumelden, nach 3 Wochen oder so irgendwie. Also die ganzen... Die wollten dann nochmal irgendwas haben und dann hier nochmal ein Foto von irgendwie einem Führerschein und so. Und dann hat er einfach aufgegeben. Ja? Und dann habe ich ihn zu Pocket geschickt. Ne? So, er wollte noch Shitcoins kaufen, aber ich gesagt, das geht ja nicht, du kannst schon Bitcoins kaufen. Und er hat es nicht geschafft, bei Coinbase sich anzumelden. Ne? Irgendwie. Ja. Und bei euch ist es ja recht einfach und simpel und sehr schnell. Und jetzt halt meine Frage, die Politiker, irgendwann kommen die dann, selbst die kommen irgendwann drauf. Ne? Glaubt ihr, da gibt es Bestrebungen, das dann irgendwann einzudämmen und zu sagen, ihr müsst KYC, einen KYC-Prozess machen mit euren Kunden? Eure Einschätzung, wenn ihr das könnt halt.
Ich glaube nicht, dass das kurz- oder mittelfristig irgendwie halt geändert wird oder angepasst wird. Es wird natürlich schon stark daran gerüttelt und letztes Jahr war ja die Bestrebung, hier die Limits ein bisschen noch zu senken, also wie weit wir Geld wechseln dürfen, also Fiat zu Bitcoin wechseln dürfen, ohne eine explizite, also eine komplette Videoverifikation zu machen. Das Ding ist halt, das, oder? Wir machen ja dennoch KYC. Also, das ist super wichtig zu betonen. Ist ja nicht so, als wüssten wir nicht, wer hier Bitcoin wechselt, weil wir wissen das über die Bankzahlung. Und wir dürfen ja diesen Wechsel auch mehr oder weniger bis zu diesen Limits nur machen, weil wir genau diese Information haben. Also diese Einzahlung, die über das Bankensystem kommt, die ist ja nicht anonym. Und deshalb haben wir diesen sogenannten Paper Trail, den wir haben müssen. Deshalb glaube ich nicht, dass das geändert wird, weil wir konnten letztes Jahr zum Beispiel halt, als eben diese Limits unter Beschuss standen, auch sehr gut aufzeigen, dass hier keine zusätzlichen Risiken entstehen. Wir haben halt dann nicht dein Passfoto oder dein Identitätsdokument, aber ja, wir wissen ja dennoch, wer du bist und deshalb, ich glaube, das kam an und das bleibt wahrscheinlich so für eine Weile. Klar, zukünftig, die Regeln werden sicher immer strikter und es ja, werden sicher immer mehr Einschränkungen wird es geben. Ich glaube nicht, dass die Schweiz per se von sich selbst aus diese spezielle KYC-Light-Regelung, die wir ja kennen bei uns, ausheben würde, aber möglicherweise geschieht das halt auf Druck vom Ausland im Prinzip, also von FATF oder von der EU. Aber das geht wahrscheinlich noch eine Weile. Wichtig ist halt zu verstehen, dass eben dieses Konzept, dieses KYC-Light, das wir da nutzen, das ist ein sehr gängiges Instrument, das in der Schweiz verwendet wird. Das sind die sogenannten Kassageschäfte, also so diese einfachen Geldwechsel, zum Beispiel Geschäfte. Daraus kommt eben diese Möglichkeit, halt mit KYC Lite zu arbeiten. Und Das Ding ist halt, wenn man gegen diese KYC-Light-Regelung schießt, die wir anwenden, dann schießt man halt gleichzeitig auch gegen die Gesetzestexte, die halt einen Barwechsel ermöglichen in der Schweiz, ohne dass du dich schon für 10 Euro Geldwechsel irgendwie identifizieren musst. Und deshalb, ja, ist das eher unrealistisch, dass das sich schnell ändern wird.
Man muss ja sagen, dass ohne KYC kann man ja eigentlich gar nicht bei einem Anbieter, wenn man das Geld online überweist, kaufen. Weil die Daten kommen ja immer mit. Also das ist ja unrealistisch zu sagen, ihr könntet ja jetzt sozusagen gar nicht KYC-los was anbieten. Weil ihr bekommt ja die Daten immer, wenn ich jetzt was überweise. Außer ich mache das vielleicht über Bar.
Ja. Peer-to-peer, auch wenn du zum Beispiel über irgendeine Peer-to-peer-Plattform gehst, ja, dein Counterpart, die bekommt, weiß, wer du bist. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so schlimm, weil es eine Privatperson ist. Ja, mhm. Also du hast dann halt nur eine Person, die privat, und was soll die schon für ein Interesse daran haben, dass sie jetzt irgendwie hier mit dir Bitcoin verkauft hat oder gekauft hat. Ja, das Risiko ist relativ gering, aber es ist da und jemand weiß, dass du Bitcoin gekauft hast. Auch in dem Fall, wenn du es online zahlst. Und das Einzige, wo du eben diesen Paper Trail nicht hast, ist, wenn du eben Cash für Bitcoin kaufst.
Mhm. Ist es genau. Aber so, bei einer Privatperson hat die gleichen Informationen wie ihr? Ich schaue jetzt nicht nach, wenn mir irgendjemand was überweist, aber...
Ja, also eigentlich schon, ja, weil die Informationen, die wir sehen, also es ist ja ein ganz normales Bankkonto, das wir auch verwenden, um die Zahlungen zu verarbeiten. Und ja, also eigentlich, ja, genau, es sind dieselben. Also es ist im Mindesten der Name, weil du siehst ja oft, wenn du von jemandem via Banküberweisung Geld erhältst, siehst du ja, von wem das es kommt. Und da musst du dich mal drauf achten. In der Regel siehst du da auch die Adresse dann, die Senderbank dann auch übermittelt. Und das kennt man, das ist genau das, was im Prinzip diese Travel Rule ja ausgelöst hat. Also dass diese persönlichen Informationen auch mit diesen Transfers, mit diesen Überweisungen mitkommen immer. Genau, ja. Definitiv, also die Risiken hast du auch Peer-to-Peer. Ich denke, Peer-to-Peer ist halt schon noch, es ist verteilter, also die Informationen sind verteilter, nicht gesammelt. Wir sind ja ein zentralisierter Anbieter im Prinzip. Das ist sicher ein großer Unterschied.
Da wieder
und ganz
weg,
generell eben,
ja,
wenn du
mir auch, ja.
Dieses
aber ich glaube, ich habe schon verstanden.
Ja, ein Unterschied vielleicht noch, der zum Peer-to-Peer-Trading, der mir jetzt einfällt, ist.
Ah ja, sorry, ich spreche noch weiter. Wenn du halt dieses Risiko komplett umgehen möchtest, dann musst du halt einfach am Meetup, oder? Also deine Bitcoin kaufen, ja, oder verkaufen. Also es gibt viele, gerade Bitcoiner, die sind zu fest in Bitcoin exposed. Die brauchen Fiat. Und dann gibt es ja immer wieder Neulinge an den Meetups, die wollen gerne Bitcoin haben via Lightning. Und Meetups sind super für solche Cash-Trades im Prinzip.
Ja. Warte mal kurz, Kimmer, ich habe da noch eine Story von der Zitadelle. Ich habe, da gab es ja so Armbänder bei uns, wer Bitcoin verkaufen will und wer kaufen will. Und ich habe also ein Bitcoin verkaufen Armband gehabt, weil ich musste 500 Euro fürs Bubble Soccer zahlen. Ja? Und ich habe keine 500 Euro. Und der Typ ist dann gekommen und ich habe dann mit ein paar Plebs halt gesprochen. Der eine hat mir dann 100 Euro gegeben, der nächste 200 und so. Und so habe ich dann die 500 Euro zusammenbekommen. Und dann kam der Typ und öffnet seinen Kofferraum und der hat den T-Shirt an. Ich habe ihm halt gesagt, das ist eine Bitcoin-Konferenz. Und der hat den T-Shirt an und da war die 21 als Zahl drauf und drüber stand Satoshi. Und dann habe ich gesagt, das ist ja der Wahnsinn. Und so. Und er sagte, ja, er ist seit 2017 stackt er auf seine eigene Hardware-Wallet und ja, nur Bitcoin. Ich glaube, Bitcoin-only macht er jetzt, genau. Und ich hätte ihn auch in Bitcoin zahlen können. Ne? Aber ich habe halt nicht gefragt. Ich will nicht ganz aber das ist halt so ein typischer Fall, weil ich sag halt, also ich zahle am liebsten in Bitcoin, weil wenn man irgendwann halt ja, mit der Zeit halt so, wie soll man sagen, so all in geht, ja, und halt nur noch in Euros hält, was man verschmerzen kann zu verlieren, dann ist man auch darauf angewiesen, zu wechseln oder eben am liebsten halt direkt in Bitcoin zu zahlen, weil der Wechsel ist ja immer für mich aufwendig. ich musste da zu 5 Leuten springen und da wer gibt mir nochmal 50 Euro und ich brauche hier nochmal einen Hunderter. Und das andere ist halt viel, viel einfacher. Übrigens, Grüße gehen raus an den einen Typen, der mir 20.000 Euro in Cash geben wollte.
Ist ja auch zu dem Kofferraum gegangen. Na, danach.
Ich will jetzt nicht mehr drüber sagen, aber ich brauche keine 20.000 Euro in Cash. Ich wollte nur sagen, es gehen auch größere Summen anscheinend. Ja, Kemal, was wolltest du sagen?
Ja, nee, das ist, stimme ich dir voll zu. Ich bin auch all in Bitcoin und lebe eigentlich nur von der Kreditkarte. Und das aus dem Grund, weil ich eben nicht all das mit Lightning zahlen kann, was ich zahlen möchte. Weil, ja, es ist genau wie du sagst, ja, ich verkaufe eigentlich nur Bitcoin, weil ich in Bitcoin bezahlt werde. Das heißt, ich habe alles in Bitcoin. Und ja, Kreditkarte bis zum Anschlag, bis zum Monatsende und dann Bitcoin verkaufen und Kreditkarte ausgleichen. Ja, das ist so, dass den Fiat-Fußabdruck so gering wie möglich halten. Und hier in der Türkei ist mit der Inflation ja eh so, dass am Ende die Schulden dann nochmal weniger wert sind oder weniger kosten, ja. Und Bitcoin-Preis nach oben gegangen und ja, das ist dann super. Aber ja, eine Sache wollte ich nur noch sagen. Sorry, David, ich wollte dir, du hattest kurz irgendwie einen Lag in der Leitung und ich dachte, ich springe da ein. Was mir eingefallen ist, bei dem Unterschied zwischen Pocket, so wie ich es jetzt verstehe, und Peer-to-Peer-Trading, ein Unterschied ist dann eben, dass die Bank bei einem Peer-to-Peer-Trade nicht weiß, dass es sich um eine Bitcoin-Zahlung handelt, ja, weil du kriegst ja nur irgendwie so einen Referenzcode von deiner Counterparty. Und das könnte irgendwas sein, das könnte für irgendeine Bestellung sein oder einen Zahnarztbesuch, keine Ahnung. Wie ist es bei euch? Weiß da die Bank, dass das eben dann für einen Bitcoin-Kauf ist? Oder wahrscheinlich schon, ne? Weil ihr seid ein Unternehmen und die Bank und bei der Bank und die wissen dann, was ihr macht und wofür das Geld reinkommt.
Unsere Bank natürlich schon, oder?
Okay. Ja.
Weil bei unserer Bank, die wissen, was unser Geschäftsmodell ist. Ja. Aber deine Bank weiß es nicht zwingend, sage ich jetzt mal. Also sie kann es natürlich rausfinden, wenn sie recherchiert, aber es ist jetzt nicht direkt im Empfängername oder im Verwendungszweck, da steht eigentlich nirgends Bitcoin drin.
Okay.
Also unser Unternehmen heißt ja auch Pocket App GmbH.
Ja.
Und die Referenz, die ist ja auch neutral in dem Sinne.
Ja.
Das heißt, die Senderbank, deine Bank oder auch Banken im Netzwerk dann unterwegs, wissen das nicht, nicht zwingend, dass es sich dabei um eine Bitcoin-Zahlung gehandelt hat.
Ja, also ich habe bis jetzt auch von wenigen Leuten gehört, die da Probleme hatten. Es ist eher dieses Peer-to-Peer, dass da manchmal Konten gesperrt werden, weil der Gegenüber irgendwie shady ist. Also das ist wirklich auch eine Gefahr bei dem. Ich will jetzt nicht davon abraten, Gottes Willen. Also macht es. Und so Sachen wie RoboSets oder so, bin ich ein großer Fan. Aber ich höre halt von einigen Leuten, denen das Konto gesperrt wurde. Deshalb vielleicht nicht das Familienkonto verwenden, sondern jetzt irgendwie, da gibt es doch Revolut und so, also verwendet solche Dinge, weil das Gegenüber, wenn das Konto von dem anderen in irgendwas verwickelt ist, dann die Bank, die fackelt da nicht lange und zack, ist euer Konto gesperrt. Und mit der Familie und so und Rechnungen bezahlen ist vielleicht nicht so cool. Ja,
ist
da die große Gefahr.
Ja, bei RoboSets gibt es da ein Konzept von Reputation oder so immer noch nicht. Oder gibt es das?
Ich nicht, nee, ich glaube auch nicht. Nee. Ermutigen dich, glaube ich, sogar regelmäßig neue Identitäten zu generieren.
Ja. Weil das ist halt ein bisschen das Problem, oder? Ich glaube, Plattformen, die halt stark auf Reputation basieren, da kannst du das Risiko schon, würde ich jetzt mal behaupten, schon sehr stark senken. Aber eben sonst, wenn du halt dann mit Leuten tradest, die halt noch nicht so einen großen Track Record haben, dann vielleicht lieber doch Cash-Trades machen oder diesen Tipp, den finde ich eh super, aber der passt eigentlich auch auf dein Stacking via Pocket. halt, wenn du alle Risiken komplett aus der Welt schaffen möchtest, dann nutze eben halt ein anderes Konto, also nutze irgendwie Revolut, nutze eine Neobank, weil die sind ja dann eh oft besser sogar für Stacking, weil du da Echtzeitzahlungen hast, weil du ja einfach das Nutzererlebnis ist ja oft viel besser, auch bei diesen etwas moderneren Banken. Und dann lässt du halt dein Familienkonto bei dieser klassischen, traditionellen Bank, das du halt brauchst. Genau, also das, ich denke, das trifft auf beide Arten von Bitcoin-On-Ramps zu, oder sei das Peer-to-Peer oder zentralisiert wie wir halt.
Ja, was mich wundert, ist, dass auf so Meetups wird ganz, ganz wenig getradet. So habe ich das Gefühl, jedenfalls die Meetups, wo ich da unterwegs bin. Ja, also wird ganz, ganz wenig gewechselt. Was ich aber schon sagen muss, die letzten Meetups bei uns waren alle, in allen Kontos mit Lightning zahlen. Also das eine war gestern, da konnte ich leider nicht. Das war in einem Tennisverein, da wurde sogar ein Bitcoin-Vortrag gehalten für die Tennismitglieder, war richtig cool. Hab einiges Gutes gehört. Aber in allen den letzten dreien Restaurants, in denen wir waren, wurde in jedem einzelnen Lightning akzeptiert. Also, wow. Und jeder einzelne von uns hat auch gezahlt. Das hat keiner mit Fiat gezahlt. Ne? Das hat irgendwie auch ein bisschen auf dem Bitcoin-Meetup, will ich auch nicht zum Horst machen. Ne? Du willst nicht der Typ sein, der mit Fiat zahlt. Ne? Aber du wirst natürlich auch veräppelt, wenn du das machst. Das ist auch so eine Gruppendynamik. Ne?
Absolut. Steht
davor an. Und mir ist es aber ganz, ganz stark aufgefallen, dass also in den letzten Meetups fast überall nur noch mit Lightning gezahlt wird. Und wir gehen auch nur noch in Restaurants, die Lightning akzeptieren. Also wir haben jetzt schon so viele da, dass wir nicht irgendwie irgendwo hingehen müssen, die dann kein Bitcoin nehmen. Also wir sind da schon sehr, sehr selektiv. Ja, es gibt jetzt bei uns, glaube ich, jetzt 4 Restaurants, die akzeptieren Bitcoin und da können wir dann praktisch hingehen. Und wenn es dann neues Restaurant gibt, dann gehen wir da halt gleich mal hin. Mhm. Also ja, und ich muss auch sagen, zu den Lightning-Zahlungen, ich kann mich nicht an Failed Payments erinnern, weil das ist auch so ein Ding, niemand zahlt On-Chain. Ist mir auch aufgefallen. Also ich kann mich nicht an irgendeinen erinnern, der On-Chain bezahlt hat. Das ist auch ein ganz komisches Gefühl, On-Chain zu bezahlen. Ja, bei Lightning kommt es beim anderen ja direkt an. Und so steht es da irgendwie komisch dran und ist im Mempool oder so. Das ist halt kein Bezahlen. Das ist, so funktioniert Bezahlen nicht. Ja. Also, ja, von daher, also ich weiß nicht, habt ihr da so Erfahrungswerte? Wie euer Ding ist mit Bezahlen und On-Chain? Seht ihr da noch jemanden?
Also halt definitiv, wie du sagst, bei Point of Sale ist es, also wo du halt am Ort und Stelle jetzt bist und was bezahlen möchtest, das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht und auch nicht gesehen, dass das wer gemacht hat. Halt sonst für, wenn du jetzt halt online eine Rechnung zahlen möchtest oder sonst wo es halt nicht zeitkritisch ist, wo du nicht dastehst und die Ware entgegennehmen möchtest, da sehe ich es halt schon noch. Ja. Also und das machen wir auch selber als Pocket. Also wir zahlen auch unsere Partner, die wir haben, natürlich, wenn immer möglich und wenn die das wollen, auch gerne in Bitcoin.
Absolut, ja. Also überall da, wo du halt auch eine Banküberweisung machen könntest, um zu bezahlen, da funktioniert On-Chain schon gut. Aber überall sonst, ja, ich habe kürzlich, musste ich auch ein bisschen Fiat aufstocken und habe dann eben so einen Cash-Trade gemacht. Und ich glaube, da war irgendwie die einzige Option, war dann On-Chain gerade. Also ich habe dann Fiat erhalten und musste irgendwie On-Chain oder so wechseln. Das war auch super strange, weil eben es ist ja nicht bestätigt und so. Und also jetzt musst du einfach noch bleiben fürs Bier oder so, weil ja, kurz abwarten, bis die Transaktion bestätigt ist. Also ja, sehe ich genau gleich so. Also bezahlen irgendwie direkt am Ort, halt am POS oder so, On-Chain, keine Chance. Nein. Ich denke auch, dass das früher oder später gar nicht mehr möglich sein wird, also dass du die Option gar nicht haben wirst. Wir haben uns kürzlich auch überlegt, gerade weil, also in Hinsicht eben auf Lightning in der Pocket-App und so, weil du kannst ja da eine Hot Wallet auch haben. Also die meisten unserer Nutzer, so sehen wir das im Support und basierend auf der Nachfrage, die stacken halt einfach Bitcoin in die Hardware Wallets oder in Cold Storage, wo das halt einfach sicher dann halt gespeichert wird sozusagen. Und wir haben aber schon auch ein paar eben Hot Wallet Nutzer. Das sind dann ja wahrscheinlich auch oft die dann mal Bitcoin ausgeben oder weitersenden. Und die Frage stellt sich da schon.
Wallet, oder? Was meinst du?
Ja, genau, zum Beispiel Blue Wallet. Wir haben ja eben diese Pocket App, also du hast noch BitKeepy, ja, die wir kürzlich integriert haben in Pocket. Und die Frage stellt sich halt schon, braucht es irgendwann noch so diese mobilen On-Chain-Hot-Wallet-Apps? Oder werden das nicht früher oder später alles einfach automatisch Lightning-Wallets sein? Wenn es so oder so hot ist, damit du ja wieder schnell Bitcoin ausgeben kannst oder sie weitersenden kannst, macht es dann überhaupt Sinn, so mobile Wallets, Hot-Wallets noch On-Chain-fähig zu machen? Oder kann man nicht sofort einfach sagen, hey, es ist einfach Lightning und fertig? Und wenn du On-Chain hast, dann ist es ja wahrscheinlich so oder so irgendwo in deiner Cold Storage mit einer Hardware Wallet gesichert.
Also ich benutze Blue Wallet und zwar einfach aus dem Grund, dass ich gerne die UTXOs zusammenfasse zum größeren und dann in die Hardware Wallet schiebe. Ja, also das ist dann so ein Ding halt, ich möchte auf der Hardware Wallet nicht so viele kleine UTXOs haben. Aber das ist vielleicht. Ja,
aber das könntest du ja tatsächlich auch via Lightning lösen. Oder?
Genau, also das, via Lightning, ja, aber das ging Lightning ja vorher nicht. Ne?
Genau, natürlich, ja, ja. Weil dann hast du es ja eigentlich einfach über Lightning gelöst und hast in diesem Prozess sehr wahrscheinlich auch Gebühren gespart. Ja.
Ich glaube, grundsätzlich wird das schon gehen. Ja, das Problem ist aber die Interoperabilität mit dem bestehenden Markt. Also ist es ja jetzt schon so, dass es sehr fragmentiert ist. Es gibt viele, viele Leute, die Bitcoin haben und nutzen zum Beispiel Binance Wallet, ja, hört sich schlimm an, gibt es super, super viele Menschen, haben jetzt erst Lightning bekommen, ja. Gibt noch andere übliche so Spezialisten im Markt, ja, wie Coinbase zum Beispiel, die noch keinen Lightning haben, die auch von Millionen von Nutzern genutzt werden. Und das ist schon irgendwie wichtig, dass man eben interoperabel mit denen bleibt. Das heißt, deswegen, ja, es ist, wir machen den Druck, dass sie Lightning integrieren, klar. Danach machen wir den Druck, dass sie LNURL integrieren. Danach machen wir den Druck, dass sie BIP21 integrieren. Das Problem ist, ja, es sind super viele dezentrale Teams, die alle in ihrem eigenen Tempo arbeiten. Es gibt einen super Haufen Berg an, großen Haufen Berg an Arbeit, der gemacht werden muss, an Entwicklungsarbeit. Und die müssen alle nachziehen. Und das ist eben so die Challenge, dass man da alle mal, auch wenn die Technologie heute schon irgendwie in Phoenix da ist, ja, diesen Spitzenreiter, Vorreiter, das wird bei den anderen noch Jahre dauern, bis sie da irgendwie wo sind. Und in der Zwischenzeit muss eben alles andere auch supported werden, damit die Interoperabilität nicht kaputt geht. Weil ansonsten haben wir ein schlechtes Erlebnis und die Leute denken sich, was ist das für ein Klump? Und insofern, ja, das ist wirklich ein großer Painpoint. Es ist irgendwie auf der einen Seite ein Segen, dass eben die Entwicklung dezentral ist und jedes Team irgendwie seine eigenen Lösungen bauen kann. Aber auf der anderen Seite, ja, dauert es halt eben auch. Und man muss ewig lange supporten und Sachen, die eigentlich schon überfällig sind.
Jetzt hätte ich natürlich die wichtigste Frage an euch. Wann wird das jetzt geöffnet für alle? Gibt es da schon einen Zeitpunkt?
Keinen klaren Termin, denke ich. Also ist ein bisschen abhängig noch. Also weil die Beta-Liste ist super groß. Wir müssen uns jetzt da durchkämpfen. Also ganz im Gegenteil, es ist also super cool, ja, Feedback zu erhalten. Und die Leute haben also echt Freude in den meisten Fällen. Klar, vielleicht funktioniert es mal da oder dort nicht. Aber ja, also wirklich generell funktioniert es echt gut. Also wir gehen eben durch diese Beta-Liste aktuell onboarden, so in diesen großen Batches. Ich glaube eben, wir sind jetzt, was haben wir, 200 Leute haben wir etwa eingeladen, knapp 200. Machen da noch weiter, sicher bis etwa Mitte nächsten Monat. Und ab Mitte nächsten Monat ist dann so die Idee, das mal auch unabhängig von dieser Beta-Liste zu öffnen. Also wenn noch jemand gerne Teil dieser Beta sein möchte, da hat man dann auch die Möglichkeit, ganz direkt Feedback zu geben und schon früh mitzuwirken. Und sind wir natürlich froh um jede Unterstützung. Dann geht auf pokebitcoin.com/lightning und da könnt ihr euch noch eintragen und dann kriegt ihr sicher noch eine E-Mail mit dem Beta-Invite. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, wenn ihr es schon gemacht habt, dann bitte ein bisschen Geduld, es kommt eine E-Mail, ganz sicher. Und ja, die Idee ist sicher bis Ende August dann durch zu sein und dann komplett für alle zu öffnen.
Genau. Sehr cool, sehr stark. Ja. Also ich glaube, das ist ein ganz anderes Erlebnis jetzt mit Lightning, weil es halt einfach viel schneller zurückkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass man einfach auf dem Meetup halt noch schnell eine Überweisung macht und dann bekommt man direkt die Sets und kann dann vielleicht, wenn es vielleicht ein bisschen teurer wird auf dem Meetup, keine Ahnung, man muss eine Runde schmeißen oder so, dann kann man sich direkt noch, noch ein paar Sets kaufen. Ich finde es fantastisch. Ich bin sowieso so ein total bullish auf Lightning. Jetzt wollte ich euch noch fragen, was für Entwicklungen in Lightning seht ihr eigentlich noch kommen, die euch helfen würden oder die ihr cool findet? Also so, keine Ahnung, so Sachen wie Bolt 12 oder so. Habt ihr da irgendwas?
Ja, du hast gerade gesagt, was ich eigentlich erwähnen wollte, weil genau, ja, wir haben es ja vorhin schon angesprochen mit den Lightning Addresses, wie wir Zahlungen ausführen könnten an Nodes, ohne dass wir den Kunden zu was auffordern müssen. Und mit Bolt 12 oder mit Lightning Offers, da wird das natürlich das Ganze nativ werden, was heute halt mit diesen LNURL-Flows halt drumherum gebaut wird. Und wenn das natürlich auf Lightning nativ kommt, dann wird das natürlich deutlich auch einfacher für uns, das zu implementieren. Und ich denke schon, dass wir da natürlich dann die Experience, die User Experience da demnach auch deutlich verbessern können mit sowas. Ich weiß nicht, was da die Zeit, der Zeithorizont ist, aber ich denke schon, dass das wahrscheinlich noch ein bisschen dauert.
Ja, David, was denkst du?
Auch das definitiv. Splicing ist ja halt bei Phoenix schon da, aber noch nicht überall. Aber ich denke, Splicing, das ja, haben wir auch schon zu Genüge diskutiert. Auf das freue ich mich echt am meisten. Genau, weil es eben auch unter anderem diese Interoperabilität mit On-Chain auch schafft, oder weil du eben halt deine Channels schnell mal halt wieder in On-Chain umwandeln kannst, ohne die Channels selbst schließen zu müssen, also Kapazität rausnehmen kannst und wieder hinzufügen kannst. Das ist echt cool, ja. Ich denke, so zusammengefasst, diese zwei Dinge. Und für uns als Pocket machen es diese vielen Entwicklungen super einfach, wie eben halt LDK beispielsweise, Lightning Development Kit, oder wie dieses Breeze SDK, das entwickelt wird, und halt super viele Funktionen anbietet und es super einfach macht für Unternehmen, für Projekte aller Art, Lightning zu integrieren. Und also da hat sich echt super viel getan. Wir haben ja diese Folge gestartet mit, wie war das am Anfang? Und ich denke, da ist echt, also fast am meisten passiert, weil es gibt so viele Entwicklungen überall. Es ist fast schon schwierig, alle diese Entwicklungen mitzuverfolgen, ganz aktiv. Und das ist echt schön zu sehen. Also dieses Ökosystem, dieses Lightning-Ökosystem, das geht durch die Decke. Das, ja, Skyrocketing, genau.
Okay, mal jetzt. Jetzt sind die ganzen einfachen Sachen weg, jetzt musst du dir was einfallen lassen.
Ja, zwei Sachen, die... ja, also zwei Sachen, die ich irgendwie gerne sehen würde auf Lightning, die sehr, sehr wichtig sind, meines Erachtens nach, sind Lightning Addresses, auch für Self-Custodial Wallets. Vielleicht wird das mit Bolt Offers gelöst, Bolt 12 Offers gelöst, ja, das wäre cool. Aber die noch größere Challenge ist eigentlich Async Payments. Also du musst halt mit Breeze und mit Phoenix deine Wallet offen haben, damit die Zahlung durchgeht. Und das ist eben schon ein großer Dealbreaker noch für viele. Das, ja, gibt es ein paar Probleme auf OS-Ebene bei den Android- und iOS-Phones mit den Berechtigungen, dass man da eine App, die im Hintergrund läuft, aufwecken darf. Wie man das lösen wird, rätseln, also ist man noch ein bisschen ratlos, ja, ob es überhaupt gelöst werden kann. Vielleicht brauchen wir ein komplett neues Operating System. Ja, vielleicht, ich meine, wäre auch eine Idee, ja. Ist halt nur irgendwie, um einen Apfelkuchen zu machen, musst du erst das Universum irgendwie erfinden. Aber ja, ist halt so ein großer Painpoint. Ja, irgendwie muss es gelöst werden, damit es da vorwärts geht. Ansonsten, ja, sehe ich halt bei aller Liebe zu Self-Custodial nicht, wie das im Markt in der breiten Masse angenommen werden kann. Nicht die einzige Hürde, aber schon eine große, würde ich sagen. Und ja, ansonsten vielleicht noch eine Sache, irgendwie Capital Allocation. Ja, der Tobi und David hat es angesprochen, ja, du hast ja immer irgendwie Kapital gebunden in Kanälen in Lightning. Gibt auch ein paar Ideen, ja, wenn jemand einen Kanal offen hat von Async und der nutzt den überhaupt nicht, der User, das ist ein Problem. Ja, das kostet Geld und ist halt ineffizient allokiert. Und ob da jetzt irgendwie eine besonders kapitalintensive Lösung wie Arc, wie sie der Burak vorgeschlagen hat, irgendwie die Lösung sein kann, manche bezweifeln es, er denkt irgendwie eine Nummer größer und denkt, ja, ich kann es schwer beurteilen, aber das ist vielleicht auch noch so ein Faktor, wo eben nicht unbedingt auf technologischer Ebene, sondern eben auf Business-Ebene oder auf ökonomischer Ebene eben da eine Lösung gefunden werden muss, wie das eben effizient allokiert wird und nicht brach liegt, glaube ich. Hm. Ja, das wären so die Challenges.
Hm. Ja, top. Okay, dann hätten wir das. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Werbung. Soll man eigentlich noch für Pocket jetzt Werbung machen? Oder wie?
Ja, klar. Das war auch jetzt keine Werbung. Wir haben ein Interview gemacht.
Ja, was ich jetzt sagen wollte dazu noch, ist, das Geld, das ja von euch kommt und von der Bitbox, von Shift Crypto, das heißt ja nicht mehr Shift Crypto, Bitbox Swiss, das fließt ja jetzt nicht in unsere Taschen, sondern wir verteilen das ja. Also ich habe jetzt schon wieder die Trikots von den Cyber Hornets, die neuen musste ich wieder zahlen und an die Zitadelle haben wir natürlich was gegeben. Die Meetups, wenn sie irgendwas machen, bekommen natürlich Satz von uns. An die Bitcoin Core Developer haben wir letztens gespendet. Ich glaube, gar nicht so wenig, weil das wurde dann irgendwie verdreifacht. Ich glaube, wir haben da 10 Millionen Sets gespendet und dann hat irgendeine Firma, jetzt fällt es mir nicht mehr ein, 20 Millionen Sets noch draufgelegt. Und spenden wir das Geld halt weiter. Das heißt also, das Geld, das ihr uns zahlt jeden Monat, das geben wir einfach an die Community weiter und vielen Dank dafür. Das heißt also, wenn ihr bei Pocket stackt, kommt es auch direkt zurück, vielleicht ins Meetup oder wo auch immer hin. Ja, also vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich mit dem auf pocketbitcoin.com/21, da könnt ihr dann direkt draufklicken und dann gehen noch ein paar Sets an uns oder an euch, wie auch immer ihr das sehen mögt. Und dann so Bitbox 02 nochmal. Ich find's halt so cool, dass bei der Bitbox, dass es diese Händler, diese lokalen Händler gibt. Also gestern habe ich es nicht aufs Meetup geschafft, da hat mir gleich einer geschrieben, dass er eine Bitbox kaufen wollte und jetzt war ich nicht da und so. Ich finde das auch eine coole Möglichkeit, halt einfach, die Meetups sollten da viel mehr dazu genutzt werden, einfach Peer-to-Peer zu handeln. Das heißt auch mal, vielleicht, wenn jemand Euros braucht und der andere zu viele davon hat, dass man da vielleicht auch tradet und das einfach gegenseitig aushilft, wäre eine coole Geschichte. Ja. Und beim nächsten Meetup bin ich da wieder da und dann habe ich auch eine Bitbox dabei. Also, das wollte ich nur dazu sagen und vielen, vielen Dank dafür. Und mal schauen, an was wir die Sets in nächster Zeit noch ausgeben werden. Ja, uns fällt immer wieder was ein. Ja, ich muss nur auf die Liste schauen, glaube ich. So, und jetzt habe ich noch was aus der Community. Die Mempool-Party in Tirol. Also der Quilli, dem ist es ganz, ganz wichtig, dass ich das heute auch nochmal sage. Am 5. August findet die nämlich statt in Seefeld, in der Strandperle. Ein kleiner witziger Fun-Fact dazu. Der Sänger von den Palldauern, der mit diesem Bitcoin-Shirt da immer singt und der irgendwie viral ging, diese Volksmusikband, der wohnt in Seefeld. Und wenn er heute zuhört, am 5. August ist da eine Mempool-Party in der Strandperle. Didi heißt er, glaube ich, Didi von den Palldauern. Du bist natürlich herzlich eingeladen. Natürlich nur mit Shirt, nur mit Bitcoin-Shirt. Ja. Also hier steht auch noch, egal ob Wal, Hai, Delfin oder Shrimp, alles im Willkommen. Stand-up-Paddling wird es geben, Kajak, Spikeball. Ja, wird auf jeden Fall eine riesengroße Party. Anmelden und Details könnt ihr euch auf bitcoin-tirol.at. Und ansonsten, ja, da stehen noch alle möglichen Sachen. Also es haben sich schon einige Plebs angemeldet aus Linz, Wien, Graz, Südtirol. Also es wird anscheinend eine ganz, ganz coole Party werden. Und ich hoffe, sie haben auch sehr, sehr gutes Wetter. Also wünsche euch da viel Glück. So, dann habe ich noch was aus der Community. Umfrage in Stuttgart. Der Octopus Olaf hat die gemacht und die war richtig stark, richtig gut. Und ich muss auch sagen, die Stuttgarter, die haben auf jeden Fall mehr Ahnung von Bitcoin und Finanzen wie in München. Das muss ich einfach... Kemal, was ist da eigentlich los in München? Du kommst ja daher.
Jo.
Die haben sich teilweise schon blamiert. Also.
Inwiefern, was ist passiert?
Also der Daniel hat eine Umfrage in München gemacht vor ein paar Wochen.
Ah ja, ich habe die gesehen,
ja. Und das war teilweise schon schlechte Takes. Und ich muss sagen, in Stuttgart, die waren viel, viel besser.
Wirklich? Ich habe mir das von Stuttgart noch nicht angeschaut. Ich fand es positiv bei Daniels Umfrage, dass so viele wussten, was Inflation ist. Also eigentlich fast alle. Dann hat man ja noch die nächste Frage irgendwie, wie schützt man sich davor? Da haben alle mit den Schultern gezuckt. Die meisten haben gesagt, gar nicht. Und dann hat er noch gefragt, was das Gefühl ist bei Bitcoin. Irgendwie, da habe ich erwartet, dass irgendwie mehr negative Einstellungen haben. Waren aber gar nicht so viele. Was war denn in Stuttgart besser? Erzähl noch mal kurz.
Da waren einige dabei, die wirklich auch zu Bitcoin einiges sagen konnten. Also teilweise, da war einer, also so ein Jüngerer, der hat dann gesagt, also Bitcoin weiß er fast nichts und dann wusste er sehr, sehr viel, sehr, sehr überrascht. Da war dann noch so einer, der war ein bisschen angetrunken, der sagt, er weiß über Bitcoin alles, wusste dann nichts. Das war der Beste. Das war der Typ, der gefragt wurde, was weißt du über Bitcoin? Er so, alles.
Wurde zum Instant-Meme.
Ja, sofort. Ja, das lassen sich die Jungs nicht entgehen. Ne? War aber auch fantastisch gemacht. Also Octopus Olaf und der Kameramann, habe ich natürlich vergessen, wer das war. Tut mir wahnsinnig leid. Aber lasst auch gerne ein paar Sats da. Und es ging auch gleich, glaube ich, auf 25.000 Views oder so. Gleich innerhalb von ein paar Tagen. Also war auch... Von der ganzen Qualität her und die Fragen und so, super. Also wirklich, bin immer wieder begeistert, was die Jungs da machen. So, und dann hätten wir hier noch ein paar Shoutouts. Zweimal hat niemand was dazu geschrieben. Dann gehen noch Grüße an mich raus, wegen dem Fediment-Support auf der Zitadelle. 10 von 10 Punkten, immer wieder gern dabei beim Rugpool vom René. Also es gab ein paar Probleme, die Sats wieder rauszuziehen aus dem Fediment. Also keine Angst, diejenigen, die mich da angeschrieben haben, ich schicke euch die Sats zu, wenn es da nicht geklappt hat. Alles gut. Ja, weil jetzt wird die Fedi wieder geschlossen und die ganzen Sats gehen an den Verein und dann gebe ich die wieder raus. Also war eine nette Experience, aber das ist auch schon wieder bei der Federation. Habt ihr schon mal ausprobiert, Fediment?
Ja, okay. Ja. Schon im Park. Ja.
Ich fand es ein bisschen schwierig, wenn du halt nur E-Cash machen willst, dass halt dieser Prozess umgedreht ist. Ne? Dass der sendet, muss praktisch den QR-Code zeigen. Ist ein bisschen ist ein bisschen komisch für einen Lightning-Nutzer. Das habe ich halt gemerkt, dass die meisten Leute gesagt haben, oh, der, also du zeigst praktisch deinen QR-Code und du musst den dann abscannen und der Sender, der weiß halt gar nicht, dass, ob dieses eCash jetzt mitgenommen wurde oder nicht.
Ja, stimmt.
Und dann musst du praktisch bestätigen, ja, ich hab's, es wurde gescannt. Und wenn das niemand gescannt hat, dann verschwindet das von deiner Balance. Und es halt einfach nur intern wird das abgebucht, obwohl es keiner abgeholt hat.
Stimmt, ja.
Also es ist so vom Handling her, ja, gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal. Da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Es ist auch ganz, ganz schwierig für die ganzen Nutzer auf der Zitadelle, die ja immer nur Lightning nutzen, dass auf einmal dieser ganze Payment-Prozess halt umgedreht wurde.
Ja, stimmt, macht Sinn. Ja.
Also war nicht so einfach. So, und dann vereint alle golfspielenden Plebs, habe ich hier noch als Shoutout unter dem Hashtag PlebGolf. Vielleicht gibt es ein paar 21, gibt es eine 21 Golf Trophy 2024. Also nicht nur eine Segeltour 2024, sondern auch eine Golf-Trophy. Bin gespannt. Vielen, vielen Dank für die 21.000 Sets. Satoshi Guard, Handy Multisig Wallet, gebaut mit Bitcoin Dev Kit. Und da gibt es hier so ein, ich glaube, das wurde letztes Mal schon vorgelesen, oder? Gibt es hier so ein GitHub. GitHub-Link könnt ihr euch anschauen in den Shoutouts. So, das war's dann. Ja, Kemal, du hast, glaube ich, noch was, oder?
Jo, gehört noch zu Community. Und zwar kurzer Hinweis auf die Adopting Bitcoin in El Salvador, die wieder November 7 bis 7. November bis 9. November in El Salvador stattfindet. Im dritten Jahr dieses Jahr. Gibt einige Deutsche wieder, die sich angemeldet haben, ja, nach Bitcoin Country. So der Lightning Summit, die einzige Bitcoin-Konferenz dort. Und ja, treffen sich eben alle Leute, die eben an Bitcoin arbeiten, insbesondere an Bitcoin Adoption, eben für zirkulare Bitcoin-Ökonomien, Kreislaufwirtschaften, von denen es ja mittlerweile einige gibt. Kamen letztes Jahr schon ganz schön viele nach El Salvador. Die Jungs aus Bitcoin Jungle in Costa Rica, Ekasi, Brasilien, Praia Bitcoin, Lake Bitcoin in Guatemala und so. Und da sind jetzt einige nochmal dazugekommen. Also wir sind, glaube ich, mittlerweile bei 30 oder 40, die wir zählen, weltweit. Das ist so der Treffpunkt. Gibt einen Rabatt, wenn man da kommen möchte, für alle 21-Hörer mit dem Code 21, 11% Rabatt auf die Tickets. Und wenn man sich beeilt bis zum 1. August, dann kriegt man die Tickets noch für $250 statt für 300 ab dem 1. August. Und eine zweite News auch noch von Adopting Bitcoin. Und zwar geht Adopting Bitcoin 2024 jetzt zusätzlich auch noch nach Afrika. Und zwar wird da zusammen mit Bitcoin Ekasi, dem Hermann, und Machankura, kennt ihr bestimmt auch alle, die haben es möglich gemacht, dass man Bitcoin auf Dumbphones verschicken kann mit Lightning Addresses. Die machen eine Konferenz unter dem Adopting Bitcoin Banner im Januar 2024 vom 26. bis zum 28. Das Ganze wird kommenden Freitag erst verkündet. Also ihr habt es hier zuerst gehört. Habe ich leider noch keinen Voucher-Code, aber die Tickets sind wieder sehr, sehr günstig. Und ja, werden sicher, also auf dem afrikanischen Kontinent geht es richtig rund. Viele Cash-Based Economies, viele Inflationsprobleme, viele Probleme mit CFA-Franc. Und deswegen ist das Motto der Adopting Bitcoin-Konferenz in Cape Town Bitcoin Adoption, Self-Sovereignty und Parallel Institutions. Und das ist eben so Zivilgesellschaft, bitter nötig in Südafrika, Stromausfälle ständig, diese Rolling Blackouts, oder hat einen komischen Namen, ja, wo man irgendwie nur 8 Stunden am Tag Strom hat. Also da gibt es in vielen Bereichen irgendwie nicht nur Bitcoin, ja, dass man irgendwie Geld privatisiert und privat zum Funktionieren bringt, sondern eben in vielen Bereichen Institutionen, die sich da gebildet haben, ja, das eben besser zu machen, was die Regierung nicht auf die Reihe kriegt. Und diese Menschen werden sich alle dort treffen und auch über Bitcoin lernen. Und das ist eben so eine schöne Gelegenheit, auch im Winter der Nordhemisphäre in den Sommer zu entfliehen. Kann ich dann jedem empfehlen, ja, wenn es hier in Deutschland ja und auch hier in Istanbul kalt ist, dann kann man mal einen Besuch nach Südafrika machen. Markus, du warst da, ne? Hast du erzählt.
Ich war mal in Südafrika. Das größere Problem bei diesen Konferenzen, Kema, ist ja nicht der Ticketpreis, der ist jetzt nicht so hoch, sondern der Flugpreis. Ja, vor allem, wenn man dann seine Familie auch noch mitnehmen muss. Ja. Wie schaut es denn eigentlich in El Salvador aus? Gibt es eigentlich jetzt mehr Direktflüge? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es jetzt mehr Direktflüge gibt von Madrid aus, oder?
Ja, von Madrid gibt es einen auf jeden Fall. Den gibt es schon sehr, sehr lange. Ich glaube, zweimal die Woche geht der mit nur einem kurzen Stopp in Guatemala City direkt nach San Salvador. Also das geht relativ gut. So, ich denke mal, so in 14 Stunden ist man da und ist auch nicht so teuer. Also kann man schon machen. Ja, was Familie angeht, kann man mitnehmen. Ja, kostet halt wenn sie nicht ganz klein sind, dann kostet es halt auch noch ein Ticket für die. Ja, das ist halt so das Familienleben, ne? Als Familienpapa muss man da für die ganze Familie latzen. Aber es kommen tatsächlich echt ziemlich viele nach El Salvador mit Familie. Also schon im letzten Jahr, im ersten Jahr noch nicht. Ja, da sind die Väter alleine vorgegangen. Da war es ja auch noch nicht ganz so sicher, wie es jetzt ist. Letztes Jahr dann eben, ja, schon ein, zwei mit Kindern. Und dieses Jahr haben sich richtig viele angekündigt. Nicht nur, weil jetzt eben diese Covid-Restriktionen weg sind, sondern auch, weil die Sicherheitslage in El Salvador sich dramatisch verbessert hat. Und ja, die Menschen können zum ersten Mal irgendwie aufatmen nach ewig langer Zeit, wo eben die Gewalt die Tagesordnung bestimmt hat in El Salvador. Ja, kann ich empfehlen. Kommt alle. Bitcoin Country, super. Kann man ja fast alles mit Bitcoin zahlen.
Ja, Kemal, gibt es vielleicht irgendwann mal so einen 21-Code vielleicht für die Fluggesellschaft? Das wäre eigentlich nochmal eine coole Geschichte. 11% ja. Rabatt auf den Flug, das würde ziehen.
Wir haben tatsächlich einen Code, aber allerdings für 15% mit Copa Airlines, aber die fliegen nur in Amerika. Ja, die fliegen von LA und von Houston und so. Muss ich noch ein bisschen rumtelefonieren, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, Iberia an den Start krieg oder so, oder die Lufthansa, das wäre gut, ne?
Ja, also you heard it here first, der Kemal kümmert sich drum, 21 und Adopting Bitcoin für den Flug jetzt. Südafrikan Airlines soll auch ganz gut sein, habe ich gehört, Kemal, ruf da mal an.
Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit, ja, um das alles einzufädeln.
Sehr gut. Und dann habe ich eine Technik-News, habe ich hier noch, hast du die eingetragen oder Umbrell, IP-Adressen, du weißt ja gar nichts davon.
Ich weiß was davon, ich habe sie aber nicht eingetragen. Wer war das? Der Aaron von Run Citadel hat das, glaube ich, ans Tageslicht gebracht. Der studiert ja die Codebase von Umbrell immer ganz fleißig, war ja früher selbst in dem Projekt, ein ganz junger Entwickler, ganz liebe Grüße hier von uns. Und der hat irgendwie gemerkt, dass die Umbrell-Node zu Hause, die Plebs zu Hause laufen lassen, eben nach Updates schaut regelmäßig und das Ganze nicht über Tor macht, sondern über ClearNet und dabei eben die IP-Adresse der Umbrell-Node eben an Umbrell geschickt wird. Das ist natürlich nicht toll. Der Luke Childs hat dazu Stellung genommen und hat gesagt, ja, das stimmt, ist aber nicht schlimm, weil keine böse Absicht. Und er hat gesagt, trust us, bro, so ein bisschen. Ja, ist halt immer so die Abwägung, ja. Wenn du es über Tor laufen lässt, dann kommt die Abfrage nicht oder nur einmal von 10-mal oder so, ist wackelig, insbesondere wenn es wieder diese DDoS-Attacken gibt. Und dann beschweren sich die Leute und die User, dass irgendwie sie nicht benachrichtigt würden über das Update. Und dann machst du über ClearNet, dann beschweren sich die Leute, dass da die Privacy flöten geht, auch zurecht, ja. Weiß ich nicht, ist schwierig, diese ganzen Sachen auszubalancieren. Ich würde sagen, wenn du auf Privatsphäre Wert legst, dann lässt du einen Raspberry Blitz laufen. Und wenn du es damit nicht so genau nimmst, dann nimmst du halt ein Umbrell.
Ich finde persönlich, ich habe das mal laufen lassen, das Umbrell, also ich weiß gar nicht, das läuft so instabil oder es frisst halt so viel Ressourcen, Allein schon daher ist es komisch. Also ich weiß nicht, bei mir ist das immer abgekackt irgendwie.
Ich habe es auch nie zum Laufen gebracht.
Nee, zum Laufen bringst du schon, aber nach 2 Monaten oder so, dann geht es auf einmal nicht mehr. Ich finde es auch furchtbar, dass es so viele Optionen gibt. Ich will ja nur Bitcoin laufen lassen, dann kannst du irgendwie 180 Apps installieren. Keine Ahnung. Also ich finde Umbrell furchtbar.
Die Qual der Wahl.
Ja, das ist, ja, ich will doch nur Lightning und Bitcoin laufen lassen, dann hast du alle möglichen Optionen. Ne? Ich finde es ja schon mal okay, dass du halt RTL und Thunderhub oder so, das ist schon mal in Ordnung, reicht als Auswahl, mehr brauchst du nicht. Ja, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Leute das machen mit Umbrell, also bei denen war die wahnsinnig, das habe ich gleich eingestampft. Ja, braucht kein Mensch. Ja, keine Ahnung.
Vielleicht unpopular opinion, aber ich verwende Umbrell für alles außer Bitcoin, weil es hat halt eben so viele Apps. Also ich kann halt damit irgendwie torrenten und ich kann damit halt meine Medien sortieren und darüber streamen und ich habe halt all die anderen Möglichkeiten alle dann halt auf einem Gerät und mit One-Click-Installationen, wo ich, wenn ich das halt selber einrichten würde, das halt viel, viel mehr Aufwand wäre. Aber Bitcoin läuft halt drauf halt dann nicht.
Ja, das habe ich aber jetzt öfters gehört, ja?
Ja, wirklich?
Ja, dass die Leute halt sagen, ja, Bitcoin lassen sie da nicht laufen, aber halt die anderen Sachen.
Ja, die haben sich weiterentwickelt, ja. Also es ist halt irgendwie mit den Bitcoin-Nodes-Packages irgendwie, jetzt gibt es da irgendwie einen Markt, der eben dann bereit war, plötzlich zu Hause einen Server laufen zu lassen. Und jetzt entwickeln sich eben dann diese, also es ist ganz lustig, dass Tobi das sagt, ja, das ist irgendwie so eine Entwicklung, die sieht man nicht nur bei Umbrell, sondern auch bei Start9 Labs. Dass sie sich eben zu so Personal Home Servern entwickeln, die alles andere machen außer Bitcoin, obwohl sie mit Bitcoin angefangen haben. Einfach nur, weil die Leute eben angefangen haben, einen Server wegen Bitcoin laufen zu lassen ursprünglich. Und dann haben sie gemerkt, ah, das ist irgendwie nicht so geil. Oder ich lasse es auf WPS laufen oder ich nutze Phoenix oder ja, irgendeine Mobile Wallet oder weiß ich nicht. Aber ja, ist irgendwie eine interessante Entwicklung.
Aber hast du dann, Tobi, hast du es auf dem Raspi ganz normal laufen, oder?
Ich habe das dann nicht mehr auf dem Raspi installiert, sondern so auf einem Intel NUC, der da ein bisschen mehr Power noch hat. Mhm. Gerade wenn du so streamen möchtest und Codecs unterstützen möchtest, weiß ich nicht, wie lange du da mit dem Raspi, ja, vielleicht mit der neuesten Version schon, der starken. Aber ja, habe ich nie ausprobiert.
Ja, ich glaube, das Problem bei Umbrell, ja, bei mir auch, ja, das lief halt einfach auf dem Raspi nicht gut. Also du brauchst, glaube ich, eine bessere Maschine halt. Das ganze Grafikoberfläche oder was. Keine Ahnung, was da so viel frisst. Naja. So, jetzt wissen wir, ihr könnt die Umbrell laufen lassen, halt nur nicht für Bitcoin. Verwendet ihr halt was anderes. Genau. Sehr gut. Okay, damit haben wir es, glaube ich, oder? Mhm. Vielen, vielen Dank euch. Sind wieder eine Stunde 40 fast geworden. An die, die noch durchgehalten haben bis jetzt. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Servus. Dankeschön. Ciao.